Spannend, wie die Frau mutig zu ihrem Glauben gestanden ist, wie dann das Gerichtsurteil rauskommt. Müssen wir selber schauen. Lohnt sich. Ich habe den Film vor ein paar Tagen für mich so als Abendunterhaltung angeschaut und er hat mich tief angesprochen. Weil genau das, was wir heute Morgen möchten, miteinander aus Gottes Wort anschauen, das hat der Film dramatisch umgesetzt. Es ist nicht so, dass es ein Tatsachenfilm ist. Das ist nicht genau so mit dieser Person passiert. Aber auf dem Abspann vom Film, dort hören wir dann, dass es ganz viele Leute gibt in Amerika, die genau wegen so Sachen schon vor Gericht gestanden sind. Also das ist jetzt nicht bloß Zukunftsmusik, falls es einmal irgendwie schwieriger wird mit Training von Kirchen und Staat, sondern es hat wirklich schon Leute gehabt, die sind wegen so Sachen vor Gericht gekommen. Wenn wir in die heutige Gesellschaft hineinschauen, du darfst heute auch nicht mehr alles als Christ einfach so behaupten. Ihr könnt euch vorstellen, an was dass ich vielleicht denke. Da kommt man vielleicht nicht bloß schräge Blick rüber, sondern je nachdem kann es einem auch vielleicht den Job kosten. Ich weiss von einem Fall in Deutschland, wo ein Pastor gesagt hat, was er denkt zu gewissen Sachen, und dann haben sie ihn dispensiert. Der ist jetzt auch durch ein Gerichtsverfahren durchgegangen, hat jetzt aber Recht bekommen und darf wieder predigen. Also das sind schon Sachen, nicht ganz so von der Hand zu weisen. Wir schauen uns etwas an aus dem Daniel 11. Daniel 11, das sind so die ganz schwierigen Kapitel am Schluss. Die vorne, die kennt man noch gut, mit Daniel in der Löwengrube und so weiter. Die herzigen Sonntagsschulgeschichten, die eigentlich brutale Geschichten sind, um die den Kindern zu erzählen. Und nachher kommen ja die Visionen von Daniel, wo er darf in die Zukunft schauen. Und spannend ist, er sieht eigentlich einen Teil von seiner Zeitgeschichte, wo er drin steckt, nämlich unter der Regierung von babylonischer Herrschaft, die jetzt gerade wechselt zu den Meder und Perser unter dem Darius. Aber er sieht auch noch weiter. Er sieht, was passieren wird mit dem Alexander dem Grossen, wo die damalige Welt erobert hat. Er sieht weiter und er sieht sogar bis ans Ende der Zeit, denn wenn Jesus wieder kommt. Und im Kapitel 11, das ist dort gerade so der Knackpunkt, wo er in die Geschichte hineinschaut, etwa 200 Jahre, nachdem er das aufgeschrieben hat, wo es ganz schwierig geworden ist, auch für das jüdische Volk. Aber ich glaube, es ist nicht bloß wichtig, dass das für das jüdische Volk aufgeschrieben war im Voraus, bevor es passiert ist. Es ist auch wichtig für uns. Ihr werdet auch sehen am Schluss von meiner Predigt, warum das auch in die heutige Zeit hineinsprechen tut. Ihr seht hier einerseits auf dem Baum, der sägt sich den Ast buchstäblich selber ab. Und das haben auch die Leute gemacht, dort mal. Wir lesen nämlich, dass es solche gegeben hat, die haben sich am Bund schuldig gemacht. Ja, an welchem Bund? An ihrem Bund mit Gott. Sich am Bund mit Gott schuldig machen, das passiert dann, wenn ich es nicht ernst nehme, was Gott gesagt hat. Wenn ich das außer Acht lasse. Wenn ich vielleicht bewusst dagegen bin, aber sich am Bund schuldig machen, das kann auch unbewusst passieren, wenn es mich einfach nicht darum kümmert. Mein Lieblingsbeispiel von Arbon ist das mit den Parkbussen. Wenn ich das ignoriere und nicht ernst nehme, dass ich auch wieder noch was setzen ohne muss, meinen Parkkurs stellen, dann ist es egal, ob ich das mit Absicht nicht mache oder aus Nachlässigkeit. Garantiert kommt dann jemand vorbei, kontrollieren und ich zahle einmal mehr 40 Franken in die Staatskasse von Arbon. Und so ist es auch mit dem, was Gott gesagt hat. Wenn wir Sachen missachten, ob extra oder fahrlässig, Auswirkungen haben. Und da passiert etwas Spannendes. Der Daniel sagt voraus, mit dem Wort von Gott, diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er, der, der dann kommt, so ein König, der gar nicht solche König sein sollte, weil er es auch nicht wert ist, er wird die Menschen durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Gell, es geht da nicht darum, Kirchenabfuhr, sondern Abfall meint vom Wegkommen von Gott. Also richtig weg, wegfallen. So wie du Abfall wegwirfst, so lösen sich die Menschen total von Gott. Und dann macht es durch glatte Worte. Das ist nicht, er meint es nicht bloß lustig, da meint nämlich glatte Worte nicht, sondern glatte Worte, das ist etwas ganz Interessantes, das sind frömmelnde Worte. Heuchlerisch, scheinheilig, man könnte auch übersetzen, schleimig. Und der das gemacht hat, der hat das ganz raffiniert gemacht, der hat nämlich auch den Leuten Vorteile versprochen. Irdische Vorteile. Jetzt fragt ihr euch sicher, wer ist denn das wirklich gsi? Es war der Antiochus Epiphanes der Vierte. Und jeder, der ein bisschen weiss, wer das war, ist, eigentlich müssten uns jetzt alle die Haare zu Berge stehen. Das war einer, der in einer grausamen Art und Weise auftreten ist in der Geschichte. 175 vor Christus, glaube ich, bis etwa 11 Jahre später, er war einer, der ganz viel Unheil angerichtet hat. Und spannend ist, bei den Leuten, die sich am Bund von Gott schuldig gemacht haben, die hat er auf seine Seite gebracht. Eben zum Teil durch frömmlerische Sachen. Er hat ihnen zum Beispiel das hellenistische Leben lieb gemacht. Hey, bleibt doch nicht bei eurer alten Religion. Werdet ein bisschen moderner. Modernere Sprache, modernere Ansichten. Warum bloß ein Gott? Hey, wir Griechen, wir haben einen ganzen Haufen. Und ihr glaubt an einen Gott? Nein, hey, werdet ein bisschen weltoffener und so weiter. Es war aber eine Zeit, wo man auch in der Wissenschaft und in der Kultur Fortschritt gemacht hat. Es hat eine einheitliche Sprache gegeben. Nicht Englisch, sondern Griechisch. Und Antiochus Epiphanes, der hat es angebracht, dass ganz ein Haufen Leute Gott den Rücken gedrückt haben und nicht mehr mit Gott gegangen sind. Eben für mich noch spannend, nicht durch Drohung, nicht durch Bedrohung zuerst, der hat das nachher auch gemacht, aber so verführerisch, so frömmlerisch, so schleimig. Man ist gerne nicht so wirklich darauf hineingehauen. Aber man ist darauf hineingehauen, weil man sich innerlich schon von Gott gelöst hat. Und da wäre, glaube ich, schon ein Punkt, der ganz wichtig ist, für sich selber zu nehmen. Nur dann, wenn du wirklich sattelfest bist mit Jesus, wird auch, wenn es dann einmal in den Galopp geht, wirst du sitzen auf dem Pferd. Wenn du aber innerlich eigentlich dich schon von dem entfernen tust, ja, es ist nicht so wichtig. Jetzt sind wir einfach ein bisschen modern. Jetzt reden wir doch mit, so wie die Leute von heute. Das, was vorne nicht richtig war in den Augen von Gott, ja, vielleicht stimmt es heute gleich. Passen wir da ganz fest auf. Und jetzt kommt es. Aber das Volk, das seinen Gott kennt. Das sind die, die sagen nicht an ihrem eigenen Ast. Und das ist jetzt total spannend. Man kann nämlich Gott kennen. Wenn du zum Beispiel in die Natur raus schaust, wenn du die Natur anschaust, gibt es Hinweise, dass es einen Gott muss geben. Dass das Zeug lebt und dass das Zeug funktioniert und dass es Naturgesetze gibt, die die ganze Geschichte zusammenheben, da muss doch jemand dahinter stehen. Es gibt so eine kleine Kindergeschichte, wo ich gehört habe, dort hat es einen Wettbewerb gegeben in der Schule über die Sommerferiale. Sie müssen ein Bild zeichnen, freiwillig. Und dann haben die Kinder die Bilder abgegeben, weil der erste Preis war da irgendwie ein wunderschönes Mahlset. Und dann war aber ein Problem, im Lehrerzimmer haben die Lehrer ein Bild nicht können an einem Schüler zuordnen, weil der hat das Blatt Papier nicht angeschrieben. Und irgendjemand hat dann ein bisschen frech gesagt, ja, das ist einfach per Zufall entstanden. Irgendwie durch irgendetwas. Und die Lehrer haben dann gesagt, nein, das ist nicht durch Zufall entstanden. Da hat jemand, ist dahinter gewesen und hat das gezeichnet, was so schön und eigentlich auch so gut, eigentlich müsste ich den Preis gewinnen. Aber man kann es nicht zuordnen. Und genauso wenig wie eine Zeichnung entsteht, wo bloß ein Abbild ist von irgendetwas, ich glaube, so wenig kann man sagen, all das, was wir erleben, sehen in der Natur, dass das einfach alles Zufall war. Da braucht mehr Glauben, um das zu glauben, wie zu glauben, dass jemand dahinter steckt. Das Problem ist aber, wenn wir bloß in die Natur schauen, könnten wir auch zu ganz falschen Schlüssen kommen über Gott. Wenn ich die wunderbaren Rehe anschaue, die manchmal im Alter Rhein zu Abend auftauchen, wenn ich noch einen Spaziergang mache, dann muss ich sagen, hey, wow, Gott ist gut. Gott ist ein guter Gott. Oder ich habe einen Fasan entdeckt, einen Herrfasan, ein wunderschönes Exemplar, farbiger Kopf, wunderbare Federn. Hey, ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe im Schilf. Hey, cool. Und der hat mir auch schon zugerufen. Ja, vielleicht nicht mir, aber jetzt weiss ich auch, wie er tönt. Hey, da muss doch Gott dahinter stecken. Hey, Gott muss doch gut sein. Seine Kreativität, seine Vielfalt. Aber letztens habe ich auch gesehen, wie der eine Mann den anderen fast kaputt gemacht hat. Der ist auf den los und hat dann angefangen zu beißen und ein paar Leute, die dort gestanden sind, einen ist dann da mit dem Regenschirm dazwischen gegangen und hat die versucht auseinanderzunehmen. Aber wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, hey, wenn Gott so Zeug schafft, Gott ist brutal. Gott ist brutal. Er schafft Tiere, die einander umbringen. Also kann Gott nicht gut sein. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Bloß unsere Beobachtungen, die sind nicht ein guter Rückschluss für alles. Sie können uns eine Ahnung geben, wer Gott ist, aber nicht eindeutig. Das Einzige, was uns eindeutig zeigt, wie Gott ist, ist nicht meine Meinung, nicht meine Gefühle, nicht meine Philosophie, sondern ist die Bibel selber. Die Bibel ist das Buch, wo Gott sich selber uns vorstellt. Und das ist eigentlich der einzige verlässliche Zugang. Und in der Bibel lesen wir ganz spannende Geschichten. Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist Geist. Er ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Und schon wenn wir über das anfangen nachzudenken, müssten wir eigentlich merken, jede Vorstellung, die wir uns von Gott machen, ist immer zu klein. Wenn du könntest ein Bild über Gott malen, ja, wie malst du denn, dass er allwissend ist oder allgegenwärtig oder allmächtig? Kannst du gar nicht. Und auch wenn wir uns Bilder machen von Gott, wo wir uns vielleicht bloß gedanklich uns Gott vorstellen. Die Bilder greifen immer zu kurz. Ich habe einmal von jemandem die Aufgabe bekommen, mich einfach für die nächste Zeit mit dem Psalm 23 zu beschäftigen. Ich habe zuerst gedacht, das ist verlorene Zeit, weil den kann ich auswendig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und so weiter. Und weil ich gedacht habe, ich sollte vielleicht einmal folgen, weil es eine Situation war, in der es mir auch nicht so gut gegangen ist im Leben, habe ich mir gesagt, mal, das mache ich. Und dann habe ich mal angefangen, wirklich über, ich weiß nicht, ich bin glaube über ein Jahr dran geblieben und habe mich einfach mit diesen Worten beschäftigt. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, wer ist Gott als mein Hirte, habe ich einen viel weiteren Horizont. Habe ich alles schon ausgelotet? Garantiert nicht. Und wenn ich jetzt nur mein Lieblingsbild vor Augen habe, aber all die anderen Sachen nicht, dann sehe ich bloß einen Ausschnitt. Das würde nicht heissen, dass ich meinen Gott wirklich kenne. Ich kenne einen Teil davon. Gottes Namen, die zeigen uns auch, wie Gott ist. Und wir haben uns ja auch eine Weile damit beschäftigt. Vielleicht hast du das Blatt schon wieder weggelegt. Vielleicht, weil du Gott schon so kennst in dieser Fülle. Oder vielleicht hat etwas anderes dein Interesse mehr gefangen genommen. Gott, der Allmächtige, Gott, der Höchste, Gott, der Ewige. Gott, der, der sieht. Der Gebieter ist. Gott, der Vater. Gott, der Schöpfer. Gott, der Heilige, Gott von der Heerscharen und so weiter und so fort. Dem braucht die Bibel auch Bilder für Gott. Gott ist wie ein Weinstock. Und da muss ich wirklich genauer hinschauen, damit ich verstehe, warum das Gott sich jetzt mit einer Pflanze vergleicht. Oder Gott ist mein Becher, sagte David. Und wenn du jetzt denkst, hä, Gott ist mein Becher ist Gott. Wenn du nicht über das nachdenkst, dann bringt es dir nichts. Aber ich glaube, wenn das entdeckt wird, was der David gewusst hat und warum das er drum Gott mit einem Becher vergleicht, wird es ein Riesengewinn. Gott ist Licht, Gott ist Schatten. Er ist wie ein Adler, der über den Jungen schwebt. Er ist Fels, Burg, Zuflucht und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Punkt eigentlich, wie lerne ich denn meinen Gott kennen? Ein ganz entscheidender Punkt ist der, dass ich über diese Sachen Bescheid weiss und dass ich immer wieder über sie nachdenke. Spannend ist, dass das griechische Wort für verstehen so definiert wird. Verstehen heisst zusammenbringen oder zusammensetzen. Und wir übersetzen es auf Deutsch. Alles, alle Aspekte zusammensammeln, zusammenbringen zu einem Ganzen. So wie du bei einem Puzzle alle Teile brauchst. Das Schöne ist ja, die kommen schon in einer Schachtel. Da, wo wir über Gott wissen müssen, kommt nicht in einer Schachtel, sondern in einem Buch. Und wenn du jetzt anfängst, das Puzzle zusammenzusetzen, ich bin kein Puzzler, ich habe den Nerv nicht dazu, aber wenn du das machst, dann ist es klar, dann geht es darum, mal zu schauen, wo gehören die Sachen an, welche Sachen gehören zusammen. Und ich glaube, keiner, der puzzelt als Hobby, schmeißt einfach eine Handvoll von diesen Teilen weg, weil er denkt, die brauche ich sowieso nicht. Nein, du hast am Schluss nicht das ganze Bild. Und verstehen heisst im Griechischen, ich tue die einzelnen Sachen, die mir von Gott gezeigt werden in der Bibel, die sammle ich auch. Wenn du ein Puzzle hast mit 4 Teilen, dann kannst du mit einem Blick sagen, das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kommt hier hin und das kommt hier hin. Wenn du ein riesiges Puzzle hast, dann fängst du vielleicht an, gewisse Teile, die du merkst, die gehören zusammen, dann fängst du vielleicht dort an. Und dann vielleicht noch an einem anderen Ort. Und ich glaube, so geht es uns auch mit Gott kennenlernen. Vielleicht bist du ganz neu im Glauben und sagst du, meine Güte, ich sehe überhaupt kein Bild. Weil wenn du noch das Pech hast, dass du eine Schachtel hast, wo das Bild, wenn es fertig ist, nicht drauf ist, dann wird es so schön recht schwierig. Und ich glaube, so geht es uns auch mit Gott kennen. Wenn aber jemand, der puzzelt, der beschäftigt sich immer wieder damit. Der vergleicht wieder, der schaut mit den Farben, der schaut mit den Formen und plötzlich entsteht da eine Ecke, da eine Fläche, da entsteht etwas. Und dann kommt der grosse Moment, ah, das gehört ja zusammen. Dann hängst du es zusammen, tatsächlich, und jetzt sieht man schon viel mehr. Und wenn wir wollen, Gott kennenlernen, dann müssen wir diese Aufgabe machen. Wir müssen diese Aufgabe machen. Wir können uns Sachen auch anhören, die andere Leute uns sagen. An einer Predigt zuhören, das ist eine gute Geschichte. Aber eigentlich müssen wir darüber nachdenken. Wenn ich da so ein Schlagwort raushau heute Morgen, Gott ist allmächtig. Ja, super, wissen wir. Aber was bedeutet es für das Leben, dass Gott allmächtig ist? Bedeutet es, dass ich Gott kann sagen, hey, du bist allmächtig, also bitte organisiere alles für mich, damit es mir gut geht? Ja, dann würde ich dir raten, such noch ein bisschen mehr bei dem Puzzle, weil Gott ist nicht bloß allmächtig, Gott lässt sich auch nicht manipulieren. Gott lässt sich auch nicht einfach für mich in meine Interessen einspannen. Heisst jetzt das, dass Gott nicht interessiert ist an meinen Umständen? Wohl, aber das gehört nicht in die Richtung, sondern das gehört da unten an. Und darum ist es auch total interessant. Ich glaube, auch ihr älteren Herren und Damen, ihr wisst, man kommt nie zu einem Ende, Neues zu entdecken in der Bibel. Wir kommen nicht zu einem Ende. Weil das wäre eigentlich so ein unendliches Puzzle. Aber wichtig ist, es braucht auch Zeit. Und wenn du dir diese Zeit nicht nimmst, oder bloß alle halb Jahre mal. Ich habe das so gemacht, als ich in die Schule gegangen bin, im Lehrersemi, habe ich mich immer mit Gott beschäftigt in meinen Ferien. Und dann unter der Woche habe ich eigentlich nicht mehr so Zeit gehabt. Und ich habe es jedes Mal eigentlich bereut. Aber wenn du jeden Tag deine Zeit nimmst, gell, wenn du ein Puzzle jeden Tag eine Viertelstunde dran sitzt, hast du mehr in einer Woche, wie wenn du sagst, ich mache es dann, wenn ich Ferien habe, dann sitze ich mal 3 Tage hintereinander an. Du siehst mehr Fortschritt, wenn du dran bleibst. Es braucht Zeit. Eben, die schlechte Nachricht, du wirst es nie können fertig machen, das Puzzle. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Aber ich hoffe, dass dich jetzt das nicht abschreckt, sondern dass das in dir etwas weckt, wo du sagst, hey, ich will aber so viel, wie für mich möglich wird, möchte ich von Gott schon entdecken. Ich möchte meinen Gott so gut kennenlernen, wie nur möglich. Ich habe einmal zu einem guten Freund von mir gesagt, wenn ich in den Himmel komme, und von dem bin ich eigentlich davon überzeugt, möchte ich nicht einem völlig Fremden gegenüberstehen. Und ich weiss, wenn ich Gott gegenüberstehen wird, Jesus, wenn ich den Heiligen Geist wird erleben, werde ich auch sagen, das sind noch ganz andere Dimensionen. Aber ich will nicht als jemand in den Himmel kommen, der sagt, das habe ich gar nicht gewusst. Gott ist gut. Aha. Gott sagt, Gott hat Interesse auch an anderen Menschen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das will ich nicht. Ich möchte dich ermutigen, nimm dir Zeit, um Gott kennenzulernen. Ich komme wieder zurück zum Buch Daniel, weil dort steht jetzt das, was das Motto ist von unserem Gottesdienst heute. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Erinnert ihr euch noch? Die, die am eigenen Ast sägen, sich von Gott innerlich lösen, sich am anderen zuwenden, die werden auch durch Leute verführt, bis hin zu Wegkehren vom Glauben. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Und da ist jetzt etwas ganz Wichtiges gemeint, nämlich nicht stark mit physischer Kraft, sondern da werden Menschen sein, die widerstehen können, die auch sagen können, nein, das sehe ich nicht so. Darum auch der Trailer vom Film, Grace, der sagt, und auch wenn es mich alles kostet, und der Film zeigt das gut, das fällt ihr nicht einfach. Sie brüllt und sie ist verzweifelt, sie braucht das Gebet, sie braucht die anderen und sie traut sich das auch nicht zu, das alles richtig können durchzustehen. Aber weil sie Gott kennt, darum kann sie Widerstand leisten, wo wir Widerstand leisten müssen. Darum wird sie dort nicht einfach mit der Meinung von allen anderen, die zum Teil ganz böse gegen sie sind, einfach zu mitgeschwemmt. Also stark meint auch, können anstehen, können Standpunkt behalten. Und das andere, was ihr da leset, und sie werden entsprechend handeln. Das ist das, was ich mir für mich wünsche. Ich möchte, dass ich kann anstehen für Jesus und auch entsprechend kann handeln. Und entsprechend heisst auch so, wie es für Jesus richtig ist. Und das Gute ist, dass das nicht bedeutet, dass alle, die eine andere Meinung haben, dass ich die niedermähe, sondern dass ich versuche, ihnen in der Liebe von Jesus zu begegnen und dass ich sie versuche, für Jesus zu gewinnen. Aber das ist nicht ganz so einfach. Das weißt du aus deinem Leben und ich weiß es aus meinem auch. Aber die Menschen, die werden entsprechend auch handeln. Es passiert nochmal etwas. Der Daniel sagt im Namen von Gott, es werden die Verständigen sein im Volk. Jetzt wisst ihr, warum ich hier ein Puzzle habe. Verständig, eben weil sie anfangen, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. Weil sie anfangen, Gott so zu sehen, wie er ist. Und das gibt ihnen ein Verständnis für das Ganze. Es sind diejenigen, wo Gott darum bittet, schenk du mir ein offenes Herz, weil in unserem Herz erkennen wir Gott. Schenk mir offene Augen, dass ich sehe, wo Zeichen von dir da sind. Schenk mir offene Ohren, dass ich das Wort Gottes höre. Weil genau das war das Problem, auch in der Zeit von Jesus. Die Leute nicht wollten hinschauen, die Leute nicht wollten hinhören. Und ihr Herz, heisst es an einem Ort, das war so hart gewesen, dass sie sich nicht einmal mehr von Jesus mehr etwas sagen lassen haben. Und ich glaube, an dieser Sehschwäche, an dem schlechten Gehör und an dem harten Herz leiden wir vielleicht alle mehr oder weniger. Dass wir nämlich verstehen können, ist auf der einen Seite unsere Aufgabe, dran zu bleiben, aber es ist vor allem auch ein Geschenk. Ich habe es am letzten Sonntag gesagt, wenn ich jemanden kennenlernen will, muss der andere auch bereit sein, sich mir gegenüber zu öffnen. Und das ist bei Gott auch so. Ich darf Gott bitten, dass er sich mir zeigt. dass er ganz persönlich zu mir redet. Und vielleicht muss ich dann eben ein paar Puzzleteile in meinem Leben für mich entdecken, die vielleicht gar nicht so wichtig sind zur Zeit für dich. Anlassen, bedenken und nochmal etwas. Das Tun. Im Psalm 119, Vers 97a heißt es: Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Das war einer, ich habe euch hier die ganze Bibliothek von der Bibel draufgenommen, der hat nur die ersten 5 Bücher Mose gehabt. Dem hat man auch gesagt, das ist das Gesetz. Und der sagt doch tatsächlich: Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Wenn ihr jemals die 5 Bücher Mose gelesen habt, die ersten 2 sind spannend, das dritte ist gar nicht mehr wirklich relevant für die heutige Zeit, das fünfte eigentlich auch nicht mehr, weil da geht es viel auch um den jüdischen Gottesdienst, auch in den Stiftshütten und im Tempel. Wir haben das heute nicht mehr, keiner von uns ist Priester und muss räuchern und muss darum wissen, wie das funktioniert. Und dann kommen nochmal die Ermahnungen, die Wiederholungen. Hey, aber der sagt von dem Teil: Wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Wir haben viel mehr. Wir haben die ganze Bibel. Den ganzen Tag denke ich darüber nach, könnte man auch übersetzen mit täglich. Oder eine Bibelübersetzung sagt da: Es füllt mein Denken den ganzen Tag. Und dann fangen wir an, Gott zu kennen. Wenn ich in der Situation vom Leben hinein plötzlich merke, ah, das ist doch das, das hat doch Gott gesagt. Das ist jetzt genau das, wo die Anwendung da drin hineinfindet. Hey, genau, wegen dem. Und manchmal gehen uns Kronleuchter auf, mitten im Alltag drin. Der hat den ganzen Tag täglich immer wieder über Gottes Wort nachgedacht. Ich staune, wenn ich manchmal über Sachen, die ich predigt habe, später in der Bibel das nochmal anschaue, dass ich plötzlich merke, hey, da hat es noch ganz andere Dimensionen drin. Also auch wenn du mal etwas gelesen hast, ein Kollege hat mal gesagt, ich habe die Bibel einmal gelesen, ich kenne es, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ach, das ist wie einer, der mal einen Deckel aufmacht bei einer Schatztruhe. Oh, Schatz drin, Deckel zu, das war's. Du bist viel besser beraten, Deckel auf, jeden Tag und schauen. Und nadern. Und vielleicht nicht bloß oben, sondern mal tiefer gehen. In die Dimensionen rein, die wir erkennen können. Also, drüber nachdenken. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde. Auch spannend. Geht gerade weiter in dem Psalm. Denn sie sind mir stets gegenwärtig. Merkt ihr, da hat wirklich das Denken über Gott, da hat ein Teil hineingefunden in den Alltag. Darum ist es manchmal auch gut, Bibelvers auswendig zu lernen. Vielleicht mal etwas mit in den Tag hineinzunehmen. Der Herr ist mein Hirte. Jetzt nehme ich das mit durch den ganzen Tag, nicht den ganzen Psalm. Und ich weiss, überall, wo ich hingehe, ist mein Hirte auch mit dabei. Ich bin Schaf, er ist Hirte. Hey, dann könnte ich mich eigentlich auch entspannen, wenn da irgendwo einmal so ein böses Tier um die Ecke schaut. Sag ich, hey, kein Problem, ich bin nicht allein. Hast du schon gesehen? Hirte ist mit mir. Und der hat einen Stecken und einen Stab. Und wenn du verschwindest, du kommst es mit dem Hirte zu tun, aber nicht mit mir. Und dann weiss ich auch, wohin ich mich verstecken kann. Und dann heisst es heute, und du bereitest mir einen Tisch im Angesicht von meinen Feinden. Und dann stelle ich mir einmal vor, Schäflein Susi, sitzt vor dem Tisch, das böse andere Tier mir gegenüber. Zum Wohl, hast du gesehen, mein Becher fließt über, mein Tisch ist deckt. Nein, wir müssen nicht immer frech sein mit unseren Feinden, aber wenn uns das gegenwärtig ist, du gehst anders raus in die Welt, wenn du es weißt, wenn du deinen Gott kennst. Darum nimm vielleicht etwas Kleines mit, jeden Tag. Denk immer wieder darüber nach, bis du irgendwo innerlich merkst, doch, der Hirte ist da. Er sagt dir nochmal etwas, der den Psalm geschrieben hat: Ich bin verständiger als meine Lehrer. Warum? Weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Gell? Ihr könnt verständiger sein über einen Bibeltext wie ich, wenn ihr ihn mitnehmt in die neuen Wochen und immer wieder darüber nachdenkt. Da ist die Chance riesig, dass ihr noch viel mehr entdeckt wie ich. Aber ich mache auch meine Hausaufgaben vor einer Predigt, weil ich auch sehen will, was dort verborgen ist. Aber nimm es mit. Und schau mal, bis jetzt hat es nie geheißen, das können bloß Menschen, die einen IQ haben von 180. Etwas immer wieder anschauen, über etwas immer wieder nachdenken. Für das brauchst du nicht eine überragende Intelligenz, du musst es bloß machen. Und der meint, er wisse schon alles, der weiß nicht, dass er nichts weiß. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen. Warum? Denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Und das ist ein Geheimnis von Gott kennenlernen. Dass ich es nicht bloß höre, sondern dass ich es dann auch mache. Wenn Jesus ein Fels ist in meinem Leben und ich habe nie ausprobiert, ob es auch hält, dann werde ich immer in einer Unsicherheit sein. Darum in dem Moment, wo ich wirklich Gott vertraue und sage so, und jetzt bleibe ich in meinem Vertrauen drin, dann kommt es jetzt darauf an, ist Gott vertrauenswürdig oder nicht. Aber wenn ich es gar nie probiere, werde ich nie herausfinden, es hält. Nie. Und das sind dann die Sachen, die dann herausfordernd sind. Jetzt sollte ich das machen, was ich weiss. Und wenn du auch schon das probiert hast, dann macht man extreme Erfahrungen. Ich habe zuerst gedacht, hey, die Grace, die gefällt mir da in dem Film, oder? Die ist so mutig und so. Ah, und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich euch auch so eine Geschichte könnte erzählen. Und die ist wirklich wahr. Ich war ja mit Jesus so richtig unterwegs gewesen, als junger Erwachsener mit einer Entscheidung für mich, als ich im Lehrersemi war. Und im Lehrersemi hat es einen Lehrer gegeben, der ist mittlerweile verstorben. Der hat gewisse Kurs angeboten in einer Projektwoche, wo ich einfach gewusst habe, eigentlich für einen Christ und auch für jemanden, der nicht an Jesus glaubt, das ist brandheiß, das ist gefährlich. Und ich glaube, man sollte nicht alles machen an möglichen spirituellen Sachen, die es gibt. Und dann hatte ich den Mut, weil ich da auch mit Leuten zusammen war, die gesagt haben, Susi, stand du zu Jesus? Habe ich es tatsächlich gewagt, dem Lehrer zu sagen, sie Herr so und so? Ich finde das gefährlich und ich glaube nicht, dass wir als Christen sagen können, das ist okay und gut, was sie da anbieten. Und was ist passiert? Ich durfte auch dürfen vor dem Rektor. Dann hatte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder ich entschuldige mich dafür, für das, was ich gesagt habe, oder ich kann gehen. Und gell, das war mit in meiner Ausbildung drin. Und das war für mich auch ein Ringen. Was mache ich jetzt? Und dann hat der Lehrer einen Schachzug angebracht, wo ich im Nachhinein herausgefunden habe, dass es nicht gestimmt hat, wo mich meine Meinung ändern lassen hat über ihn. Er hat nämlich gesagt, es geht nicht darum, praktische Sachen zu machen, sondern zu informieren über das Thema. Und ich finde, informieren kann man über alles, aber man muss nicht alles machen. Also wenn ich euch darüber informiere, dass wenn ihr CO2 einschnauft, dass ihr dann sterbt, ich glaube, das darf ich machen. Aber mit euch das als Experiment durchführen, das darf ich nicht. Und weil ich wirklich geglaubt habe, dass der Lehrer da nur informiert und das nicht umsetzt, habe ich gesagt, in dem Moment entschuldige ich mich und bitte um Verzeihung. Verrückt war, dass der Lehrer dann gleich Praxis gemacht hat an dieser Projektwoche. Für ihn hatte es keine Folgen gehabt. Und die lieben Leute, die mit mir im Glauben unterwegs waren, sind die mit mir geschumpfen, weil ich da zu wenig mich durchgesetzt habe. Kann auch passieren. Aber auch nicht stehen für etwas und zu etwas im Nein zu sagen, das sind schon Geschichten. Da erlebst du Gott nur dann, wenn du es auch machst. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Es gibt gewisse Sachen, die mache ich nicht, weil Gott gesagt hat, nein. Immer zur Freude von allen anderen? Auch nicht. Die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Nur dann, wenn du selber anfängst, eine Vorstellung bekommst, wenn du Gott anfängst kennenlernen, eben auch aus dem Leben heraus, aus der Praxis und durch sein Wort, kannst du das wirklich anderen dann auch zeigen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss noch ins Kapitel 12. Und wenn ihr den Daniel leset, dann müsst ihr wissen, so etwa ab Vers 35 redet Gott nicht mehr über den Antiochus Epiphanes, wo dann seine Geschichte vorbei war, nach 11 Jahren Schreckensherrschaft in Jerusalem. Dort geht es um die Endzeit. Und Endzeit heisst, dass nochmal ganz eine mächtige Macht wird auftauchen. So eine wie der Antiochus, bloß einfach noch ein paar Kategorien böser. Und dort geht es darum, der wird genau das Gleiche wieder versuchen. Er wird versuchen, Menschen vom Glauben an Jesus wegzubringen. Und dort in die Endzeit hinein, sagt Gott, viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Und ich glaube, das sind die, die an Gott festheben. Rechne damit, dass Gott dich prüft, reinigt und läutert. Wie man Gold prüft, reinigt und läutert. All das, was nicht zu Gott passt, auch in deinen Vorstellungen, da möchte Gott, dass das verschwindet. Dass du immer eine klarere Sicht hast. Auch all das, was du machst in deiner Praxis, wo nicht Gottes Willen ist, wird Gott darauf hinschaffen, dass das mehr und mehr aus deinem Leben heraus verschwindet. Das sind Prozesse, wo Gott mit uns und an uns tut. Gell, jetzt könnte das Gold da rein brüllen, Hilfe, es wird so heiß und all der Dreck kommt raus. Hey, das Gold könnte auch sagen, danke vielmals, jetzt wird es heiß. Aber reines Gold hat keine so Vermischungen mehr drin. Und Gott wird das tun. Gleichzeitig passiert das andere, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Wenn du dich nicht für Jesus entscheidest, dann gehst du einen anderen Weg. Und darum sollte es uns eigentlich auch nicht verwundern, warum das auch gewisse böse Geschichten zunehmen auf dieser Welt. Das sollte uns nicht verwundern. Weil die Bibel sagt uns, in der letzten Zeit gibt es bloß noch so oder so. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Kein Zusammenhang, keine Sicht von Gott. Sie werden Gott nicht kennen. Und das merkst du, wenn du zum Teil mit Leuten redest. Die haben keinen Blassen davon, wer Gott ist. Die Verständigen aber, eben das sind die, die sammeln, die das Puzzle zusammensetzt, aber werden es verstehen. Und ihr seht, das ist wirklich in der letzten Zeit, wo es ganz wichtig ist, dass man gut unterscheiden können. Und ich glaube, ein Haufen Diskussionen, die heute geführt werden über dieses oder jenes, die könnten wir uns sparen, wenn wir wüssten, wer Gott ist und was er sagt. Und mit dem Vers schließe ich die Predigt. Im Psalm 9, Vers 11 steht, die deinen Namen kennen, oder man könnte auch sagen, die, die Gott kennen, vertrauen auf dich. Weil wenn du Gott wirklich kennst, so wie in der Bibel uns zeigt, dann weisst du, auf den Gott kann ich mich verlassen, dem kann ich vertrauen. Denn der Herr verlässt keinen, der, denn du, Herr, verlässt keinen, der dich sucht. Auch dann, wenn du es nicht spürst, weisst du, Gott ist bei mir. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch Zeit nehmt. Das kann euch niemand abnehmen. Nehmt euch Zeit, Gott immer besser kennenzulernen. Das muss nicht nur mit der Bibel allein sein, du und die Bibel. Du kannst ja mit jemandem zusammen die Bibel lesen. Oder ihr könnt miteinander austauschen. Wir können einander telefonieren oder per Zoom fragen. Du, erzähl du mir, was hast du von Gott schon erlebt? Wie hast du ihn erfahren? Wie schon wirklich? Und passen wir auf, wenn Leute uns Sachen vielleicht sehr glatt und heuchlerisch und frömmlerisch wollen sagen, wo wir irgendwie merken, hey, das passt eigentlich nicht dazu. Das könnte nämlich eine ganz gefährliche Geschichte sein, die uns auf Abweg führt. Und Vater im Himmel, so danken wir dir heute Morgen ganz besonders, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir es dürfen haben, in praktisch jeder Sprache, die geredet wird. Danke, dass wir darin forschen dürfen, dass wir darüber nachdenken dürfen. Danke, dass du unseren Horizont erweiterst. Wir möchten dich aber auch bitten, dass du uns zeigst, wo wir Zeug über dich glauben oder über uns oder über andere, die gar nicht wahr sind. Zeig du uns das, damit wir einen klaren, eindeutigen Weg mit dir gehen können. Und danke, dass wir wissen dürfen, in jeder Lage bist du bei uns. Auch dann, wenn es heiß und schwierig wird, dann bist du da. Und danke, dass wir vor allem auch dürfen wissen, an welches Ziel dass wir kommen mit dir. Eines Tages bei dir in der Herrlichkeit. Und dort möchten wir hin. Amen.